Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 47 unseres Podcasts. Die vergangenen Tage hat man ja immer wieder gehört, nur noch ein Jahr hin bis zu Olympia. Konkret bis zu den Olympischen Winterspielen in Italien, die ja auch in Antholz oder in Cortina ausgetragen werden. Ja, und um den Preis dieser Spiele geht es auch in der heutigen FF-Titelgeschichte. Was die Spiele bringen, unser Redakteur Alexander van Gerven hat dazu eine Langzeitrecherche durchgeführt. Er war dafür mehrmals in Antholz, aber auch in Cortina und schildert in der aktuellen Titelgeschichte ausführlich die möglichen Auswirkungen auf Natur und auf Gesellschaft. Und da geht der Frage nach, was uns die Spiele kosten und was diese Investitionen wirklich bringen. Und auch in unserem Podcast sprechen wir heute darüber, wie wir Südtirol für die Olympischen Winterspiele umbauen und vor allem mit welchem Geld. Alexander van Gerven hat dazu Landeshauptmann Arno Kompatscher hier zu uns ins Studio eingeladen und mit ihm unter anderem über Fehler in der Kommunikation gesprochen, über den Verkehr durchs Bustertal, aber auch über den anstehenden Rechtsruck in Europa.
Hallo Herr Kompatscher, herzlich willkommen im FF-Podcast-Studio. Ein Jahr vor Olympia ist ja auch ein Jahr nach Felix Neureuthers kritischer Olympia-Doku. Wie sehr hat Sie der Film damals, Sie kamen darin ja auch vor, eigentlich geschmerzt?
Ja, vor allem eine Sache hat geschmerzt und das weiß Herr Neureuther auch. Wir hatten zwei, drei Dinge vereinbart vor dem Interview, nämlich dass auch jene Antwort auf die Frage vorkommt, wo es darum geht, warum machen wir das überhaupt? Und die ist entgegen der Vereinbarung rausgeschnitten worden. Und das habe ich für nicht fair gehalten. Ich habe gesagt, Moment, die Chance müssen Sie mir geben. Sie werden dann kritisch bemerken, wie viel investiert wird, wie viel gebaut wird, wie viel Zement, wie viel Baggerarbeiten. Und das ist legitim. Sie werden Bürgerinnen und Bürger fragen, warum sie gegen den Kreisverkehr sind oder gegen diese Lösung eines Kreisverkehrs. Alles richtig. Aber lassen Sie mir auch sagen, warum wir das tun. Eindeutig. Und das ist dann rausgeschnitten worden. Und das hat mich geärgert.
Hat er Sie dieses Mal wieder gefragt? Er macht ja einen zweiten Teil.
Wir hatten dieses Mal nicht die Gelegenheit, noch zu sprechen. Er hat auch nicht um ein Interview angefragt.
2019, als die Olympia-Zusage an Italien noch nicht fix war, sagten Sie, wir sind gerüstet. Wir werden also nichts Neues bauen müssen. Das war das Versprechen damals für diese Spiele. Haben Sie sich buchstäblich versprochen?
Nein, also das war sicher in der Nachbetrachtung ungeschickt, das nicht zu präzisieren. Noch einmal deutlich, ich habe das dann unmittelbar danach schon auch gemacht. Die Anlage selbst hat alle Voraussetzungen, einen olympischen Wettbewerb durchzuführen. Das galt damals, mit Ausnahme, die habe ich da angefügt, das gibt es auch dazu, die Dokumente, im den Waffenschrank. Das war das Novum, eine kleine, relativ kleine Investition. Das habe ich auch damals schon gesagt, es gibt wirklich so kleine Anpassungen, aber eben die Anlage erfüllt diese Voraussetzungen schon. Das stimmt nach wie vor. Wir haben dann entschieden, die Gelegenheit zu nutzen und Dinge zu machen, die das IOC zwar nicht verlangt hat, die das IOC oder beziehungsweise die Stiftung Mailand Cortina bereit ist zu finanzieren. Und das sind eben Dinge wie die unterirdischen Räumlichkeiten, die Verbindungstunnels, den Schießstand, die Beschneiungsanlage, die Verbesserung, die Lichtanlage und all diese Dinge. Auch, dass wir nicht jedes Mal wieder Container aufstellen bei den Weltcup-Events für die Journalisten, sondern einfach ein Gebäude haben, das dann fix dort bleibt. Das haben wir dann entschieden, weil es dafür dann auch eben Finanzierungen gibt. Die Hälfte dieser Kosten übernimmt ja praktisch der Staat, kommt aus dem Budget und nur die Hälfte müssen wir als Land Südtirol bestreiten von diesen 50 Millionen rund, die diese Investitionen in der Biathlon-Arena ausmachen.
Ich habe aber das Gefühl, dass es bei manchen Menschen einen gewissen Vertrauensverlust gibt. Das hat man in den letzten Monaten bei verschiedenen Bürgerversammlungen, Infoabenden oder Diskussionsveranstaltungen sehen können. Wie schwierig ist es, Dinge jetzt im Nachhinein zu erklären?
Sie haben völlig recht. Es ist schwierig. Wir sind in der Defensive, ja, ständig im Erklären, und das sollte eigentlich bei guter Kommunikation nicht sein, dass man hinterher erklären muss. Deshalb, ja, in der Nachbetrachtung, wir hätten wahrscheinlich es besser kommunizieren können. Fakt ist aber, wie gesagt, dass die Aussage damals zutreffend war, wir aber die Gelegenheit nutzen. Und wir haben dann ja auch die andere Kommunikation zu den anderen Investitionen, also außerhalb der Anlage. Und da ist es, glaube ich, schwierig, das immer wieder deutlich zu machen, dass wir diese alle auch ohne Olympia hätten machen wollen. Ich sage jetzt bloß nicht müssen, weil man muss nicht eine Straßenumfahrung bauen. Man kann sie auch nicht bauen, das ist klar. Aber es gibt seit 30 Jahren Gemeinderatsbeschlüsse, Bezirksratsbeschlüsse, Landesregierungsbeschlüsse, Landtagsbeschlüsse, dass man diese bauen will. Und somit, wir hätten die ohne Olympia genauso bauen wollen. Und jetzt haben wir das Glück, dass von den insgesamt dann 500 Millionen Investitionen, Stromleitungen und all die Dinge, die wir alle bauen wollten ohne Olympia, jetzt 140 nur das Land übernimmt, 500, wir 500 vom Staat haben und 140 vom Land. So ist die Summe, ist 640 Millionen und das verdanken wir Olympia in dem Sinne, dass wir die Rickertalschleife wohl irgendwann doch gekriegt hätten. Das muss man auch offenerweise sagen, aber sicher nicht jetzt, sondern vielleicht in 10, 15 Jahren.
Wobei, bei der Rickertalschleife wusste man ja schon vor der Olympia-Zusage, dass sie kommen wird.
So ist es, das haben wir auch immer so erklärt. Ich bin Landeshauptmann geworden 2014 und da waren schon in den ersten Monaten Mobilitätstagungen in Bruneck und ich habe mich damals zu diesem Ziel bekannt. Wenn man das heute noch einmal nachliest, da war ich sehr vorsichtig damals, weil ich mir natürlich nicht ganz einfach sagen konnte, wir machen das, wissend, dass das RFI machen muss. Das Schienennetz gehört ja im Pustertal nicht uns. Und deshalb, wir werden alles dafür tun, das waren damals die Aussagen. Und das haben wir auch nie bestritten. Wir haben nicht gesagt, dass nur mit Olympia diese Idee aufgekommen wäre. Aber das war in der Priorisierung relativ weit unten bei RFI. Ja, man hätte nicht jetzt die PNRR-Mittel dafür hergenommen. Man hat in ganz Italien Ausbaunotwendigkeiten. Und da war halt beim Fahrgastaufkommen hier zwischen Bozen und Bruneck, da sind wir zwar für Südtirol wichtig, für Italien ist das eine relative Zahl. Da waren wir ganz unten oder weit unten, nicht ganz unten, aber relativ weit unten. Und Olympia hat es ermöglicht, dass wir ganz an die Spitze gehoben worden sind. Das ist dann als dringliches Projekt erklärt worden. Dasselbe gilt für die Investitionen von Terna, wenn Sie mich das noch ausführen lassen. Da gab es ja damals unmittelbar, wie ich zu Beginn Landeshauptmann war, einige Stromausfälle im Pustertal und da gab es die große Sorge, dass auch für die Wirtschaft und insgesamt für die Bevölkerung diese Blackouts immer wieder und öfter kommen würden und da gab es großes Thema, wir müssen das redundant organisieren. Es muss eine Hochspannungsringleitung entstehen, es sind hunderte Millionen von Investitionen und wir haben auch damals gesagt, wir werden uns dafür einsetzen. Und wir haben auch damals schon die Verhandlungen mit Terna geführt. Und da wussten wir noch nichts von Olympia, das muss schon klar sein, das ist so. Aber auch dort waren wir halt irgendwo bei den Listen und der hat gesagt, ja, man würde das sicher anschauen. Mit Olympia ist das in die oberste Priorität gereiht worden und wir bauen ja gerade, dies sind Arbeiten, die auch rechtzeitig fertig waren.
Jetzt möchte ich eine grundsätzliche Frage stellen. Stehen diese Spiele und all das, was rundum geschieht, vielleicht symptomatisch für ein Versagen unserer Gesellschaft beim Versuch, eine grüne Wende hinzulegen, also wirklich nachhaltig zu werden?
Ja, es stimmt. Ich denke schon, dass das, Sie haben völlig recht, dass auch symptomatisch sein kann für die Diskussion um die Nachhaltigkeit insgesamt. Und wenn wir uns da anschauen, was in den letzten Jahren passiert ist, nicht nur in Südtirol, sondern in ganz Europa, vielleicht global, ich denke, Vereinigte Staaten vielleicht etwas anders mit Trump. Es gab zunächst, denke ich, mit Greta Thunberg, Fridays for Future, mit der Bewegung einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Moment. Es gab ein Bewusstseinwerden und auch diese Aussage, dieser Konsens, es muss sich ändern, wir müssen was tun. Und das verdanken wir sicher dieser Jugendbewegung, dass das in dieser Form stattgefunden hat. Danach gab es eine politische Debatte, die sehr stark dann ging, richtig, es muss sich schlagartig alles ändern, wir müssen wirklich raus, und das stimmt ja heute noch aus den Fossilen, aber begleitet auch mit Szenarien natürlich durch wirklich schlimmen Entwicklungen auf der Seite der Klimaentwicklung und den Folgen, aber auch bezüglich des eigenen Lebens, die Folgen für das eigene Leben. Ja, nach dem Motto, wir werden keinen Spaß mehr haben, wir müssen verzichten, es wird schlimm werden, es wird Arbeitsplätze kosten. Ja, wir müssen jetzt Verzicht leisten. Das ist halt die Folge unseres Wucherns auf Kosten der Generationen in den letzten Jahrzehnten. Und diese Botschaft hat zu einer Gegenbewegung geführt. Das müssen wir auch feststellen. Das ist nicht irgendwie im Nachhinein jemanden kritisieren, ganz einfach. Auch populistische Parteien, die dann gesagt haben, wir wollen das nicht, ich will mit meinem Dieselfahrzeug fahren, wie ich will und so weiter, die hat dazu geführt. Und ich denke, wir haben ein paar Fehler gemacht in der Kommunikation, in dieser Verzichtskommunikation. Das hat danach ausgeschaut, als ob wir bewusst den Menschen das Leben schlechter machen würden, dass das eine Entscheidung wäre und nicht aufgezeigt, das ist der Weg, damit es eben nicht schlecht wird und dass wir dadurch durchaus Lebensqualität, Wettbewerbsfähigkeit und so weiter halten können. Und das heißt dann auch, und jetzt komme ich zum Punkt, auch die Botschaft, dass wenn man jetzt rausgeht aus dieser alten Wirtschaftsweise und die Energiewende schaffen will und viele Dinge mehr machen, dass das nicht heißt, dass nichts mehr passiert und dass auch nichts mehr passiert, was CO2 erzeugt. Ich denke, wir haben ein bisschen auch diese Erwartungshaltung geschaffen, auch in unserer Kommunikation. Und da müssen wir halt, glaube ich, lernen, dass wir zwar die Ziele nie aus den Augen verlieren und uns auch messen lassen, das machen wir jetzt mit dem Monitoring, und uns auch dann abwatschen lassen, wenn es wirklich insgesamt rückwärts geht, aber auch gleichzeitig sagen, es wird immer Bereiche geben, die auch belastend sind in unserem Klimakonto. Umso mehr müssen wir insgesamt dann uns anstrengen.
Würden Sie sagen aber, dass die Olympischen Spiele ein Beispiel für eine gelungene Wende sind, so wie sie jetzt gemacht werden?
Die Olympischen Spiele sind ein Großevent und ein Großevent ist rein aus Klimagesichtspunkten sicher nicht positiv. Ja, das muss man ganz offen feststellen. Es sind viele Menschen, die herkommen, es sind viele Dinge, die stattfinden und die natürlich auch unter diesem Aspekt nicht sind. Aber wirtschaftliche Tätigkeit, menschliche Tätigkeit insgesamt ist unter diesem Aspekt dann meistens einmal ein Minus auf dem Konto. Neu ist, und deshalb haben wir mitgemacht, dass man erstmals Olympische Spiele nicht an einem Ort macht und dann diese Anlagen, die an dem Ort fehlen und überall haben viele Anlagen gefehlt, alle neu baut und dann auch noch riskiert, und das ist meistens passiert, dass diese Anlagen danach überhaupt keinen Nutzen mehr haben und als Kathedralen in der Wüste stehen. Wir haben unsere Diskussion mit der Popbahn, dazu werden wir noch kommen, aber ansonsten ist das Konzept, und das war ja das Anfangskonzept, wo wir gesagt haben, auch wir mit einer bestehenden Anlage. Und das hat schon einmal gesagt, ja wenn schon, dann macht man es so. Wir wollen ja nicht nichts mehr tun, denn dann müssten wir jede Fußballliga abschaffen, auch da wird CO2 ausgestoßen, wenn man durch die Gegend fährt, dann müssen wir ja alles lassen. Okay, auch Olympische Spiele, die finden ja statt und man findet das ja auch schön, das ist ein Fest des Sports, das ist verbindet, es gibt ganz, ganz viele positive Momente einer olympischen Veranstaltung. Das darf man nicht vergessen. Und so unter diesen Bedingungen sind wir dabei. Der Fehler war vielleicht an die Erwartungshaltung etwas zu hoch und da würden wir quasi noch einzahlen auf die Klimawende dadurch. Nein, wir machen es so, dass es eben so wenig belastend wie möglich ist, ja, so klimaneutral wie nur möglich. Ja, das hätte die bessere Kommunikation sein können und da wollen wir Vorbild sein und dieses Ziel haben wir nach wie vor.
Sie haben es angesprochen, Sie hatten keine Freude mit der neuen Bobbahn in Cortina. Ich habe mir die Baustelle dort auch angeschaut, sie ist riesig. Wie geht es Ihnen heute damit?
Auch hier muss man ganz einfach die Dinge betrachten, wie sie sich darstellen. Damals die Bewerbung schon, die wir mitgetragen haben, die sah eine Bewerbung mit alles bestehenden Anlagen vor und gelistet war auch diese Bobbahn Monti in Cortina. Ich muss jetzt zu meiner Schande sagen, ich wusste nicht, dass die überhaupt nicht mehr funktionsfähig ist. Ich wusste sehr wohl, dass die komplett zu überarbeiten gewesen wäre, aber nicht, dass da überhaupt schon seit Jahren nichts mehr stattgefunden hätte. Aber auf jeden Fall, das war Teil der Bewerbung, auch mit dieser bestehenden Anlage. Nun, gelogen war es nicht, es gibt sie ja. Ja, das stimmt, aber sie ist schon länger nicht mehr als Kunstanlage in Betrieb gewesen. Ja. Und deshalb war auch klar, dass es für eine Änderung einen einstimmigen Beschluss gebraucht hätte. Das gilt ja grundsätzlich. Wir haben uns gemeinsam beworben und haben gesagt, nicht, dass hinterher dann Mailand sagt, ja, Biathlon machen wir jetzt aber trotzdem bei uns. Ja. Das wollten auch wir, diese Absicherung. Also Änderungen in Bezug auf Wettkampfstätten verlangen Einstimmigkeit. Also hätte es auch der Zustimmung der Region Venetien und der Stadt Cortina oder der Gemeinde Cortina geben müssen, um zu sagen, nein, machen wir das anders. Und wir haben uns jetzt wirklich die ganze Zeit bemüht, diese Zustimmung zu erlangen, weil das IOC ja inzwischen etwas gemacht hat. Ich habe mit Bach selbst ja oft darüber gesprochen. Ich habe auch hingebeten, mir zu helfen, ja, etwas gemacht hat. Künftige Olympiabewerbungen, da gilt ja die Regel, man darf sich nur mal bewerben, wenn man nicht nur eine bestehende Bobbahn hat, sondern auch die tatsächlich Weltcuprennen ausrichtet. Also eben nichts Neues mehr, wirklich nur mehr bestehende. Ein Land, das keine solche hat, kann sich zwar bewerben, muss aber gleichzeitig einen Partnerschaftsvertrag mitliefern mit einem Land, das bereits die Bobbahn hat, die in Betrieb ist, die nicht nur bestehend ist, sondern in Betrieb ist. Gute Regelung. Und ich habe dann vorgeschlagen in der Sitzung Mailand-Cortina, dass wir jetzt diesen großen Schritt machen und sagen, Italien müsste zwar nicht, macht aber jetzt diesen Schritt schon bevor die neue Regelung in Kraft tritt und sagt, wir machen das auch so, wie es künftig sein wird, machen eine Partnerschaft mit Innsbruck, das war natürlich mein Vorschlag, aber wenn, okay, theoretisch auch St. Moritz, was auch immer, aber um das zu machen. Und ich glaube auch, dass wir eine Mehrheit dafür gefunden hätten, wenn nicht Minister Salvini, der ja letztlich der Dominus ist, das Geld auch dafür bereitet, auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, die Regel ist die, es würde der Staat, der Mitstimmer, müsste dafür nie sein. Italien ist doch in der Lage, eine Bobbahn zu bauen. Das wäre auch eine Frage des Nationalstolzes. Und somit würde er nie die Zustimmung zu einer Verlegung geben und zu einer Neuausrichtung. Und deshalb wird jetzt das Geld da sein und wir werden das bauen. Schade. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe es dann auch in der Sitzung offen gesagt, ich halte diese Entscheidung für völlig falsch. Das ist auch protokolliert. Ich habe gesagt, ich will, dass das protokolliert wird im Beisein des Ministers. Das ist eine Fehlentscheidung, eine krasse Fehlentscheidung, die ich aber zur Kenntnis nehme. Wir haben keine rechtliche Möglichkeit gehabt, dagegen Einwand zu machen. Deshalb, das ist es jetzt. Und ja, die Athleten, die Rodlerinnen und Rodler, die freuen sich, weil sie endlich eine Trainingsanlage auch in der Nähe bekommen. Ich hatte mich bemüht, mit Innsbruck einen Vertrag zu erlangen, dass unsere Athleten gleich behandelt würden wie die österreichischen. Es hätte also auch die Alternative gegeben.
Ich habe mit dem Pusterer Mobilitätsexperten Hans-Peter Niederkofler über die mit Olympiageld mitfinanzierten Straßenbauprojekte gesprochen. Der sagt, Tatsache ist, wenn ich den Verkehr beschleunige, verflüssige, dann wird er mehr. Das ist immer so. Was antworten Sie Niederkofler?
Nun, zunächst einmal, bei diesen Umfahrungen handelt es sich zunächst einmal auch um Projekte, die für mehr Lebensqualität der betroffenen Orte sorgen sollen. Das ganz unabhängig von der Frage, wie sich das auf den Verkehrsfluss, der Verkehrsteilnehmer auf den Straßen auswirkt. Wir müssen auch berücksichtigen, es gibt auch Menschen, die dort leben. Mhm. Die Dörfer, die getrennt sind durch die Straße, wo jede Straße überqueren, eine Frage auch des persönlichen Risikos ist, für Kinder insbesondere und so weiter, das Dorfleben, das getrennt ist. Das sind auch natürlich einmal Wünsche zunächst dieser Gemeinden, dieser Dorfgemeinschaften, die sagen, diese Straße, die macht unser Leben schlecht. Und Umfahrungen haben ja auch diesen Sinn. Dass das dann gleichzeitig dazu beiträgt, dass Verkehrsfluss natürlich garantiert wird, wo, wenn er durchs Dorf fährt, eben nicht garantiert ist und dann zu Staus führt, das ist noch einmal an und für sich nicht gleich schlecht, denn Stop-and-Go-Verkehr verursacht mehr Lärm und auch mehr, sage ich mal, Energieverlust. Morgen würde ich nicht sagen, Schadstoffe, denn wenn alle Fahrzeuge mal elektrisch sind, dann habe ich das Problem nicht, aber ich habe Energieverlust. Ja, und das ist auch wieder belastend. Heute sind Schadstoffe auch noch. Deshalb ist das an und für sich nicht. Wir müssen aber schauen, dass wir nicht eine Straße, eine Schnellstraße bauen. Das war nämlich damals schon eine Entscheidung. Übrigens bis heute diskutiert und umstritten, hätte man es machen sollen. Die Entscheidung war damals, Luis Durnwald sagt heute, sie wäre falsch gewesen. Ich denke, da muss man sehr gut nachdenken, ob die wirklich falsch war, zu sagen, nein, wir bauen keine Schnellstraße im Pustertal, aber wir schauen, dass wir einen Standard durchziehen, sonst habe ich Stop and Go, ich habe dann wieder schnelles Fahren, dann wieder Stau, dann wieder schnelles Fahren, das löst relativ wenig. Wenn ich jetzt diese Straße habe, dass sie etwas mehr flüssigen Verkehr garantiert, werden dann mehr Verkehrsteilnehmer wieder das Auto nehmen. Das ist natürlich die Annahme. Und da will ich aber zunächst nicht widersprechen. Das hängt aber auch davon ab, welches ÖPNV-Angebot wir haben. Und wenn das attraktiver ist, wettbewerbsfähiger, und das wollen wir ja mit dem Ausbau der Bahn haben, dann glauben wir, dass die Gesamtrechnung stimmt. Es muss natürlich am Ende so sein, dass der Zug wirklich wahnsinnig gut funktioniert, auch stärker vertaktet. Wir brauchen auch noch den teilweise zweigleisigen Ausbau im Pustertal. Allein die Rigatalschleife nützt da noch nicht. Die hat einen riesen Fortschritt, aber das ist es nicht. Und die Fahrzeuge müssen natürlich mit alternativen Antrieben betrieben werden. Dann sagen wir, dann entspricht das unserer Vorstellung von einer vernünftigen, nachhaltigen Politik.
Wäre es dann aber nicht ehrlicher von Ihnen zu sagen, wir wollen diese Infrastrukturen, weil sie uns unseren Wohlstand, unser Geld sichern?
Ich glaube nicht, dass wir irgendwann das Gegenteil gesagt haben. Ich denke auch, dass es nicht notwendig ist, bei jeder Maßnahme einer Verkehrsinfrastruktur zu erklären, das machen wir nicht, um bewusst die Landschaft zu schädigen oder Geld, Steuergeld auszugeben, sondern das machen wir, weil wir glauben, dass es für auch eine nachhaltige, ich betone jetzt auch eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung notwendig ist. Das ist ja klar. Die Autobahn, das wissen wir, ja, ohne Autobahn wäre Südtirol sicher nicht dieses Südtirol, was wir heute haben. Sie ist belastend, aber sie ist vor allem, sie wird von uns benutzt. Ja, die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn, die Nutzer sind in erster Linie wir. Das ist statistisch bewiesen. Ziel- und Quellverkehr. Ja, das sind wir und auch die Pustertaler Straße. Wir haben ja erhoben, da wird ja auch das Thema immer des Transitverkehrs, Warenverkehrs, Transitverkehrs auf der Pustertaler Straße diskutiert. Wir sind ja in einem Bereich von unter 4% des Anteiles. Ja, das ist unser Verkehr, das ist nicht Transitverkehr. Und es ist klar, wir haben hohe Mobilitätsbedürfnisse und daran müssen wir arbeiten, dass wir diese auch senken, ja, dass ich nicht immer von A nach B muss. Ja, und deshalb wollen wir Arbeitsplätze vor Ort halten. Verkehr vermeiden ist die beste Verkehrspolitik. Aber für diejenigen, die den Arbeitsplatz irgendwo haben und dort nicht die Wohnung haben und dort nicht ihren Lebensmittelpunkt haben, braucht es das Verkehrsangebot. Und dazu gehört auch morgen noch die Straße. Auch das Elektrofahrzeug fährt auf 4 Rädern auf einer Straße, zumindest aus heutiger Sicht.
Kommen wir kurz noch ein bisschen weg von den Olympischen Spielen. bei der Pressekonferenz in Saluren zur A22-Ausschreibung Anfang Jänner, da war ja auch Verkehrsminister Matteo Salvini zugeschaltet. Und der war sich nicht zu blöd, in seiner kurzen Ansprache noch eine EU-Schelte unterzubringen. Jetzt sind Sie ja ein überzeugter Europäer, wie wir wissen. Wie ist das für Sie eigentlich, in so einem Moment daneben zu sitzen?
Ich kann es nicht ändern. Ich habe es auch schon neben ihm kommentiert. Ich habe es bei dieser Gelegenheit, weil er da unmittelbar weitergeredet hat, ich hätte müssen sagen, und übrigens, er hat vorhin diesen Satz gemacht, das habe ich unterlassen, das bringt es jetzt nicht. Ich habe ihm bei einer Pressekonferenz in Bozen neben ihm widersprochen und habe gesagt, ich hingegen bin überzeugt, dass Europa gut für uns ist und dass ohne Europa gar nichts geht. Deshalb, er kennt meine Position und wir kennen seine. Und ich muss sagen, leider, ich halte sie für falsch. Ja, und ich sage das ihm und auch in aller Öffentlichkeit. Genauso wie ich Trumps Politik für, sei es von der vom Politikstil, sei es von den Werten, von Inhalten für eine Katastrophe halte. Und genauso wie ich auch Herrn Kickl weiterhin extrem kritisch betrachte. Ich habe große Sorgen damit, was in Österreich stattfindet. Und das sage ich, obwohl ich, wie es zurzeit aussieht, morgen wahrscheinlich mit einem Bundeskanzler Kickl werde auch ein Gespräch führen müssen oder vielleicht öfter Gespräche führen, weil er möglicherweise der österreichische Bundeskanzler wird. Und zwar demokratisch gewählt. Das bestreitet ja niemand. Auch diejenigen, die ihn kritisieren, nicht. Und deshalb, ja, damit müssen wir leben. Das heißt nicht, dass man die eigene Wertehaltung aufgibt. Auch wenn Kollegen in der Landesregierung das anders sehen, beispielsweise, die kommentieren ja auch zum Teil, sagen, ich finde die gut oder ich finde Alice Weidel gut. Ich finde Alice Weidel als Bundeskanzlerin nicht vorstellbar. Das hat auch nichts mit der Bewertung ihrer Person oder ihres Lebensstils zu tun. Sie ist die Spitzenexponentin der AfD, einer rechtsradikalen, in Teilen Nazi-Partei. Ja, und deshalb ist das für mich nicht vorstellbar. Das ändert nichts, dass ich sollte es irgendeine Regierung geben, die sich auch nur von außen stützen lässt von AfD, ich mit dieser Regierung in Deutschland zusammenarbeiten werden müsse.
Ich merke, Sie werden ja auch sehr vehement in dieser Sache.
Ich möchte klar sein.
Sie sind klar, Sie regieren jetzt ja aber auch schon ein Jahr mit den Rechten hierzulande, bei uns in Südtirol. Wie geht's Ihnen denn mit diesem Schulterschluss?
Nun, ich verweise ja bei dieser Frage immer auf das Regierungsprogramm und auf das, was wir tatsächlich machen. Einmal alles, was im Bereich Wohnbau oder auch Infrastruktur stattfindet oder in vielen anderen Bereichen, Schule, denke ich, dass man da nicht jetzt irgendwie der Landesregierung ein Etikett anheften möchte, hätte jetzt eine rechte oder sogar rechtsradikale Politik verfolgt, wir hätten die Werte von Bord geworfen, wir würden jetzt plötzlich nur mehr Dio Patria und Familia sagen. Ja. Im Gegenteil, wir haben uns beispielsweise bei den Proud Events gerade mit dieser neuen Regierung so beteiligt wie nie zuvor und ich habe das auch bewusst und mit Freude gemacht. Ja. Wir haben jetzt eine Debatte gehabt über die Vertretung der Geschlechter im Regionalrat. Wir wissen, es gab bisher keine Regelung dazu. Also bisher ist es gesetzlich möglich, dass nur Männer oder auch nur Frauen, aber leider ist das Risiko das andere, nur Männer in der Regierung sitzen und wir haben, ich habe sofort gesagt, das müssen wir ändern. Es kann nicht sein, dass es überhaupt rechtlich möglich ist. Wir haben dann einen Gesetzesentwurf, für den wir jetzt in der Debatte keine Mehrheit hatten. Wir haben gezählt in der Sitzung und haben festgestellt, selbst es haben sich nämlich viele der Opposition auch dagegen erklärt. Ja. Also selbst wenn Opposition sich irgendwie mit SVP vereint, geht sich das nicht auf. Und besser als das Gesetz, wir hätten riskiert, dass es komplett versenkt werden würde und wir praktisch die Regelung hätten, keine Regelung. Also es können auch nur ein Geschlecht vertreten, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir den Spatz in der Hand und haben für diesen Abänderungsantrag einmal wenigstens eine Mehrheit. Das heißt nicht, dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert, aber es geht auf jeden Fall nicht nach rückwärts. Das ist natürlich nicht das, was wir uns vorstellen. Aber hier auch betone ich, er hat gesagt, er würde verhindern, dass es nach hinten geht und es geht nach hinten. Nein, das geht es nicht, denn bisher hatten wir nicht einmal die Regelung, dass beide Geschlechter vertreten werden müssen. Ich gebe mich damit natürlich nicht zufrieden. Ich stelle fest, wir hatten keine Mehrheit und für mich wäre es eine Katastrophe gewesen, eine Abstimmung zu haben. Wir wollen keine Regelung, die die Geschlechterpräsenz vorsieht. Okay, dann nehme ich lieber das einmal mit, das haben wir zu Hause und dann können wir weiter diskutieren.
Machen Sie sich aber nicht ein bisschen einfach, wenn Sie jetzt hier stehen und bedauern, dass in Österreich bald ein Kanzler Kickl ansteht, in Deutschland möglicherweise extrem Rechte regieren, während man in Südtirol längst dasselbe tut?
Die Frage ist legitim. Es ist klar, dass für uns das ja nicht eine Liebesentscheidung war. Das war eine Entscheidung aufgrund eines Wahlergebnisses. Ich werde nicht müde, das zu betonen. 3 der 5 italienischsprachigen Vertreter sind dem Rechtslager zuzuordnen, einer der Mitte, nur einer der linken Lager. Wir bräuchten 3 Italiener auf jeden Fall in einer Mehrheit. Die braucht es laut Statut. Der Dritte hätte also müssen zustimmen, ein Rechter, das wäre die Regierung mit den Linken bilden. So einfach war das nicht, wie das von manchen ständig erklärt wird. Das war eine realpolitische Entscheidung und deshalb haben wir uns dann darauf konzentriert zu sagen, dann müssen wir ein Regierungsprogramm schreiben, das die Werte sicherstellt. Das ist einmal das politische Ergebnis. Ich mache aber eine Frage zurück. Sie haben zu Recht gesagt, machen wir uns nicht so einfach. Na, wir haben Verantwortung und auch natürlich die Frage, wenn wir hier mit Rechten arbeiten, was macht das dann für die Zukunft? Wollen wir jetzt das salonfähig gewisse Haltung macht. Nein, wollen wir nicht. Und wir wollen natürlich auch, dass die Mitte weiterhin die gesellschaftspolitische Entscheidungen zumindest dominiert. Umgekehrt, ich erlebe aber auch, wie die Medien, ist immer ein schlimmes Wort, wie die Politik, aber dass auch Medienverantwortliche natürlich nicht müde werden, und dieser Teil ist in Ordnung, die Regierungen, auch jene der politischen Mitte, zu kritisieren oder auch bei jeder Kleinigkeit einen Skandal auszurufen und sehr genau hinzusehen, während andere jeden Blödsinn erzählen können. Und da wird eher nicht hingeguckt, sondern die Frage weitergeben und was sagt die Regierung dazu, zu dieser populistischen Frage. Ich sehe also nicht die Schuld bei den Medien. Ich sehe nur neben der Politik eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung dafür, wie gehen wir damit um, dass rechte, einfache Parolen leicht verfangen, dass Misstrauen gegenüber Regierungen grundsätzlich da ist, dass Regierungen als absolut unfähig immer dargestellt sind und dass man deshalb unbedingt was anderes braucht. Ich schaue mir, wie viele zurzeit vielleicht die Miniserie M, Il Figlio del Secolo an, und das war genau sein Muster von Benito Mussolini. Wir müssen schauen, dass die Menschen mit der Regierung absolut unzufrieden sind, Hass und Zorn entwickeln gegen die Regierung, dann kommt unsere Stunde.
Behalten wir das im Hinterkopf und belassen wir es dabei. Herr Kompatscher, danke für das Gespräch.
Danke auch.
Das war Alexander von Gerwen im Gespräch mit Landeshauptmann Arno Kompatscher. Mehr zum Thema Olympische Winterspiele lesen Sie, wie bereits eingangs erwähnt, in der aktuellen FF-Titelgeschichte. Grafisch haben wir dort auch sehr anschaulich dargestellt, wo was in einem Jahr stattfinden wird und was denn alles in Südtirol mit Olympiageld gebaut wird. Worüber berichten wir noch in der aktuellen Ausgabe? Am Termin für die Gemeinderatswahlen, das haben wir gehört, soll nun endgültig nicht mehr gerüttelt werden. Nun hat auch das Verwaltungsgericht bestätigt, dass die Wahlen am 4. Mai stattfinden können. Und wir werfen ja seit Anfang des Jahres einen Blick auf die einzelnen Gemeinden und schauen uns an, wer sich wo in Stellung bringt. Etwa in der aktuellen Ausgabe in Meran. Georg Mayer stellt Ulrike Ceresara vor. Sie war für 34 Jahre Richterin und ist nun Bürgermeisterkandidatin von Mitte Links. Und Silke Hinterwallner blickt nach Bruneck. Dort tritt ja Bruno Wolf als SVP-Bürgermeisterkandidat an, bekommt nun aber Konkurrenz von der Opposition. Das erklärte Ziel der Opposition, sie will Wolf unter 50% drücken und eine Stichwahl erzwingen. Für Bruneck wäre das ein Novum. André Wert widmet sich der öffentlichen Verwaltung. Landesangestellte arbeiten ja seit Anfang des Jahres nicht mehr am Freitagnachmittag. Das sieht der neue Bereichsvertrag der Landesverwaltung vor. Und eigentlich möchte man ja meinen, dass das eine gute Sache sei, besonders für Familien. Aber es regt sich Protest. Von wem diese Proteste kommen und was sie so sehr an diesem freien Freitagnachmittag ärgert, nachzulesen in der aktuellen FF. Und abschließend noch einen Hinweis auf ein Pro und Contra in diesem Heft. Es geht um die Causa Alexander Gauland. Das Hotel Elefant in Brixen hat ja den Ehrenvorsitzenden der AfD zur Persona non grata erklärt. Er darf hier also nicht mehr Urlaub machen. Die Frage ist, war das wirklich ein richtiger Schritt? Marie Bichler sagt ja, Karl Hinterwaldner dagegen findet nein. Wie sie ihre sehr klaren Positionen begründen, nachzulesen in der aktuellen Ausgabe. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!